Wir möchten gute Beziehungen zu unseren Nachbarn, zu den Ländern in der Region und in der Welt. Afghanistan braucht die Kooperation.
Das sagt ein Sprecher der Taliban kurz nach der Machtergreifung 2021. Ohne Beziehungen zu anderen Staaten wird es schwierig, Afghanistan am Laufen zu halten. Denn mit der Machtübernahme der Taliban vor 3 Jahren sind internationale Truppen, Hilfsorganisationen und Diplomaten aus dem Land abgezogen. Und durch Finanzsanktionen gegen das Taliban-Regime fließen Hilfsgelder nicht mehr. Die Wirtschaft liegt am Boden. Die Bevölkerung Afghanistans leidet aber nicht nur unter der anhaltenden Finanzkrise, sondern auch unter der strengen Herrschaft des Taliban-Regimes.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit Jana Adu, hallo. Nach dem Machtwechsel in Afghanistan 2021 hofften die internationale Gemeinschaft und auch die afghanische Bevölkerung, dass die Taliban diesmal gemäßigter regieren würden. Diese Hoffnung scheint geplatzt. Frauenrechte wurden systematisch eingeschränkt und auch Strafen wie öffentliche Hinrichtungen werden in Afghanistan wieder vollzogen. Mark Turner berichtet, wie es dem Land 3 Jahre nach der Machtergreifung der Taliban ergeht.
Motorräder, Autos, vollbeladene Maultiere, Händler, die ihre Karren durch den Verkehr buxieren und gleichzeitig ihre Waren anpreisen. Mitten im Gewimmel in Kabuls zentralem Viertel Chahrinau fällt eine lange Menschenschlange auf. Sie findet sich an einer Bankfassade vor einem Geldautomaten. Mittlerweile Alltag in Afghanistans Hauptstadt. Die Leute, die hier warten, sind gereizt bis aggressiv. Allesamt seien sie mit den Nerven am Ende, sagt ein etwa 50-Jähriger, der über seinem traditionellen Shalwar-Chamis-Gewand ein Straßenjackett trägt. Man müsse schon am frühen Morgen kommen, um sich hier anzustellen. Weit und breit gäbe es nur diesen einzigen Geldautomaten. Jemand, der Englisch kann, erklärt, umgerechnet $60 pro Tag könne sich jeder ziehen. Das sei das absolute Maximum. Sobald er das Geld in Händen hat, sagt uns ein anderer, werde er sofort bei den Händlern auf dem nahen Markt einkaufen gehen. Im nahegelegenen Finanzministerium der Taliban weist Ahmed Wali Hakmal, Abteilungsleiter Öffentlichkeit, die Verantwortung für die Unzufriedenheit dem Westen zu. Schuld seien die internationalen Sanktionen gegen das Islamische Emirat Afghanistan.
Ja, die Menschen sprechen über solche Schlangen, aber niemand spricht darüber, was die Banken dazu gebracht hat, ihnen ihr Geld nicht auszuzahlen. Die Ursache der Schlangen ist das Einfrieren unserer Gelder.
Now it has been freezed. Die internationalen Hilfsgelder, einst wichtigste Einnahmequelle des Landes, sind seit dem Machtwechsel 2021 weitgehend weggebrochen. Bis 2021 war Afghanistan der weltgrößte Produzent von Opium. Und heute? Die Taliban verfolgen nun den Anbau unnachgiebig. Laut dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung ist die Produktion der Droge mittlerweile um rund 95% zurückgegangen. Entsprechende Einnahmen, insbesondere bei der Landbevölkerung, sind weggebrochen. Dennoch werde man diesen Weg entschlossen weitergehen, so Taliban-Sprecher Ahmed Wali Hakmal.
Opium, mit sowas machen wir kein Geld. Wir haben da andere Möglichkeiten. Jede offizielle Steuerquelle wird jetzt abgeschöpft. Von 10% auf Kreditkarten bis hin zur obligatorischen Einkommenssteuer. Alles ist jetzt im Fokus, ganz abgesehen von den Zolleinnahmen, die wir außerdem noch abschöpfen.
Einkommenssteuer. Viele Familien können die, mangels Einkommen, gar nicht bezahlen. Die Arbeitslosigkeit trifft besonders Frauen aus der Mittelklasse. Ehemalige Lehrerinnen oder Verwaltungsangestellte des vorigen Regimes. Die Mitvierzigerin Lida war früher Militärstaatsanwältin und hat in der Funktion auch Taliban verfolgen lassen.
Es gibt im Augenblick eine Menge von Problemen, Armut, Hunger. Und berufstätige Frauen können nicht mehr auf ihre Posten zurück. Pensionen werden nicht gezahlt. Eigentlich müsste ich raus aus diesem Land, damit ich nicht irgendwann von den Taliban umgebracht werde.
Ahmed Wali Hakmal aus dem Finanzministerium der Taliban weist Vorwürfe außergesetzlicher Tötungen zurück. Die Todesstrafe werde allerdings vollstreckt und anders als unter der vorigen Regierung auch in Form von öffentlichen Hinrichtungen.
Öffentliche Bestrafung ist nach dem Scharia-Recht zwar nicht zwingend vorgeschrieben, aber manchmal geschieht das, um den Menschen eine Lektion zu erteilen, damit sie aufhören, korrupt zu sein oder zu stehlen. Es muss nicht zwingend öffentlich sein, aber ja, das ist wichtig, weil es dazu beiträgt, weitere Verbrechen zu verhindern.
Ehemalige Beamte, die sich heute noch versteckten oder glaubten, in Gefahr zu sein, könnten hingegen in ihre Jobs zurück und hätten nichts zu befürchten. Viele Afghanen, insbesondere Frauen, bleiben jedoch zu Hause. Unis und höhere Schulen sind für sie geschlossen, der Zugang zum Arbeitsmarkt weitgehend blockiert. Und wer erkenntlich für die vorige Regierung tätig war, tue gut daran, nicht in die Öffentlichkeit zu gehen. Das jedenfalls meint eine Freundin, bei der sich Lida, die ehemalige Militärstaatsanwältin, zurzeit versteckt.
Ich kenne den Fall einer weiblichen Gefängnisangestellten. Die Taliban hatten sie eingeladen, nach dem Machtwechsel weiter zur Arbeit zu kommen. Aber schon nach ein paar Tagen verschwand sie und ist bis jetzt nicht wieder aufgetaucht.
Ja, seit der Machtübernahme der Taliban hat sich die innenpolitische Lage vor allem im Hinblick auf die Menschen- und Frauenrechtslage dramatisch verschlechtert. Ein Punkt, der international immer wieder kritisiert wird. Und trotzdem scheint die außenpolitische Isolation der Taliban langsam zu bröckeln. Wie das genau aussieht, darüber kann ich jetzt mit Thomas Ruttig sprechen, Mitbegründer des unabhängigen Thinktanks Afghanistan Analyst Network. Er hat 13 Jahre in Afghanistan verbracht, unter anderem für zwei Einsätze der Vereinten Nationen und als politischer Berater der deutschen Botschaft. Hallo.
Ja, guten Tag.
Herr Ruttig, seit 3 Jahren regieren die Taliban jetzt in Afghanistan. Wie steht die Taliban denn im Allgemeinen außenpolitisch da?
Die Taliban sind, wenn man es erstmal oberflächlich betrachtet, weitgehend isoliert. Es gibt kein Land in der Welt, das sie diplomatisch anerkannt hat. Das unterscheidet sich auch von ihrer ersten Herrschaftszeit in Kabul zwischen 1996 und 2001, als es zumindest bis zu den Anschlägen des 11. September 3 Länder gab, die die Taliban-Regierung anerkannt haben, Pakistan, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, die das dann zurückzogen nach 9/11. Aber es tut sich eine ganze Menge, weil unterhalb dieser Schwelle der offiziellen diplomatischen Anerkennung auf Botschafterebene gibt es sehr aktive Beziehungen mit den Taliban, von den Taliban ausgehend, aber auch vor allen Dingen von Ländern in der Region ausgehend, sich mit dem Taliban-Regime ins Benehmen zu setzen.
Wenn wir jetzt mal in der Region bleiben, wie haben sich denn seit der Machtübernahme die außenpolitischen Beziehungen zu den Nachbarländern Afghanistan entwickelt?
Also eines der wichtigsten Nachbarländer Afghanistans ist natürlich Pakistan, das die Taliban während ihrer Aufstandsphase ja auch sehr aktiv unterstützt hat, auch wenn die pakistanische Regierung das immer wieder dementiert hat. Aber eigentlich ist es klar, dass es so gewesen ist. Da gibt es diplomatische Beziehungen. Es gibt inzwischen Taliban-Diplomaten auch in Pakistan. Die pakistanische Botschaft in Kabul ist offen. Aber gleichzeitig gibt es auch Spannungen, denn das Taliban-Regime erkennt, wie auch alle Vorgängerregierungen in Afghanistan, seit der Gründung Pakistans 1949 die gemeinsame Grenze nicht an. Die ist zu britischen Kolonialzeiten gezogen worden. Die Afghanen haben die immer als oktroyiert angesehen. Und selbst die Taliban, während ihres Kampfes von Pakistan sogar sehr stark abhängig, haben diese Grenze nie anerkannt. Und da gibt es immer wieder über die Grenze hinüber Beschuss. Pakistan versucht, Zäune zu errichten. Die Taliban reißen die wieder ab. Viele Menschen kommen ums Leben immer wieder. Und international macht das kaum Schlagzeilen. Mit Iran sind die Beziehungen auch recht gut, was sicher mit der anti-westlichen Sichtweise beider Regimes zu tun hat, aber gleichzeitig auch problematisch. Man traut sich da nicht gegenseitig über den Weg, was teilweise auch damit zu tun hat, dass die Iraner eben überwiegend Schiiten sind und die Afghanen überwiegend Sunniten, also die beiden zum Teil konträren Hauptströmungen im Islam. Und abseits der offiziellen Taliban-Politik sehen viele Menschen in Afghanistan, darunter sicher auch Fußvolk der Taliban, Schiiten nicht wirklich als echte Moslems an. Und das sorgt natürlich für Vorurteile und Spannungen und so weiter. Gleichzeitig gibt es, wie gesagt, gute Beziehungen weiterhin zwischen den Taliban und vielen arabischen Ländern, Vereinigte Arabische Emirate, Katar besonders, Saudi-Arabien, zu den nördlich benachbarten mittelasiatischen Republiken von Turkmenistan, Tadschikistan, Kasachstan, Kirgistan, Usbekistan. Auch dort zum Teil inzwischen Botschafteraustausch. Als letztes hat gerade Turkmenistan einen Taliban-Geschäftsträger akkreditiert. Und dann darf man vor allen Dingen auch die Türkei und China nicht vergessen. Chinas Präsident Xi war das erste Staatsoberhaupt, das einen von den Taliban ernannten Botschafter zur Übergabe des Beglaubigungsschreibens empfangen hat in diesem Januar. Und das ist also wirklich ganz kurz vor der diplomatischen Anerkennung. Ähnlich auch Russland als etwas entfernter Nachbar. Und was alle diese Länder zusammenbringt, insbesondere, sage ich mal, China, Russland und jetzt auch Afghanistan mit den Taliban, ist natürlich der Versuch, einen anti-westlichen Block auch in der Region zu etablieren.
Und neben diesen diplomatischen Beziehungen, wie sehen denn andere Arten von Handels- oder auch Wirtschaftsbeziehungen aus? Gibt es diese mit den Nachbarländern oder anderen nicht-westlichen Staaten?
Ja, auch das ist relativ intensiv, wenn auch nicht auf sehr hohem Niveau. Natürlich wird schon immer von Afghanistan, unabhängig von der herrschenden Regierung oder vom herrschenden Regime, natürlich mit den Nachbarländern gehandelt. In Afghanistan gibt es ja auch einen Staaten-Privatsektor, der das macht. Aber nach dem Ausbruch der Krise um den russischen Angriff auf die Ukraine ist Afghanistan dann zum Beispiel auch für Pakistan wichtig geworden als Lieferant von Kohle, die in Afghanistan unter sehr unsäglichen Bedingungen, zum Teil mit Kinderarbeit, gefördert wird und dann nach Pakistan exportiert worden ist, wo es eine Brennstoffkrise gab. Vor kurzem hat sich ein trilaterales Bündnis sozusagen zusammengefunden, Turkmenistan, Iran und Afghanistan der Taliban, die im Dreiländereck, also im Nordwesten Afghanistans, dort einen sogenannten Hub, also irgendwie eine Basis für russische Erdgasexporte, die ja unter westlichem Boykott stehen, aufbauen will. Russland hat exportiert ja sehr viel und aus diesem Hub kann man dann auch große Verbraucherländer wie Pakistan und Indien erreichen. Das Ganze ordnet sich auch ein in Infrastrukturprojekte der sogenannten regionalen Konnektivität, also zwischen dem ehemaligen sowjetischen Mittelasien, Iran, der Golfregion und Afghanistan, das ja wie so eine Drehscheibe in der Mitte liegt, die schon mit der Vorgängerregierung auch mit großen westlichen Engagements auf den Weg gebracht worden sind, zu Verbundsysteme der Energielieferung und wie gesagt Gas, Erdöl und ähnliche Dinge.
Ja, und dass mittlerweile nicht nur mit den Nachbarländern Afghanistans, sondern auch mit westlichen Staaten ein besserer Kontakt besteht, das liegt vor allem an einem Land, das hatten Sie eben schon genannt, das seit vielen Jahren als Vermittler fungiert, das kleine Emirat Katar nämlich. Und wie sich diese Vermittlerrolle Katars für Afghanistan auszahlt, das hat Viktoria Kleber recherchiert.
Wir möchten gute Beziehungen zu unseren Nachbarn, zu den Ländern in der Region und in der Welt. Afghanistan braucht die Kooperation.
Das erklärte Suhail Shahin kurz nachdem die Taliban 2021 die Macht in Afghanistan übernommen hatten. Shahin war damals Sprecher der Taliban und bemüht sich heute um ganz besonders gute Beziehungen zu Katar. Denn Shahin leitet dort das politische Büro der Taliban. Bereits 8 Jahre zuvor wurde das Büro eröffnet, auf Bitten der US-Regierung unter Barack Obama. Denn Washington suchte damals einen Ort für Verhandlungen mit der militant-islamistischen Miliz, um den Truppenabzug aus Afghanistan vorzubereiten. Die westlichen Vertreter waren nach dem ersten Treffen etwas überrascht, sagt der katarische Politikexperte Siddiqui.
In diesem Büro hat die Welt die Taliban-Vertreter zum ersten Mal bei Verhandlungen erlebt. Und die Taliban sind dann so ganz anders gewesen als erwartet, nämlich höflich und hochgebildet.
Dass das Büro 2013 ausgerechnet im Golfstaat Katar eröffnet wird, hat mehrere Gründe. Katar, durch Öl und Gas zu einem sehr reichen Land geworden, führt gute Beziehungen zu den USA. Hier liegt die größte US-Militärbasis im Nahen Osten mit rund 13.000 amerikanischen Soldaten. Und gleichzeitig pflegt Doha auch seine Kontakte zu den Taliban. Der britische Sender BBC schreibt nach der Eröffnung des Büros, Doha wäre der Favorit der Taliban gewesen, weil sie das Land als neutral betrachten, mit guten Beziehungen zu allen Seiten. Und so sieht sich das Emirat Katar auch selbst als Vermittler. Für den kleinen Wüstenstaat ist das eine Art Lebensversicherung, sagt Sebastian Sons, Katar-Experte vom Think Tank Carpo.
Katar ist historisch gesehen ja in einer sehr prekären Sandwich-Position gefangen. Man ist ein sehr, sehr kleines Land. Die einzige Landgrenze hat man zu Saudi-Arabien. Da waren die Beziehungen in der Vergangenheit auch nicht immer einfach. Auf der anderen Seite des Golfes liegt Iran und Katar ist im Auge des Sturms aufgrund seiner geografischen Lage und muss sich schützen vor externen Bedrohungen.
Das kleine Land am Golf, heute politisches Schwergewicht. Die guten Beziehungen zu den Taliban bedeuten aber nicht, dass Katar die Ideologie der Taliban teilt, sagt Sebastian Sons.
Für Katar ist wichtig, dass es nicht darum geht, eben Krisen zu eskalieren, sondern zu managen. Und da spielt Afghanistan sicherlich eine ganz entscheidende Rolle. Zumal man hier eben auch einen relativ pragmatischen Umgang mit der Taliban-Führung einnimmt und das Ganze deutlich weniger ideologisch oder deutlich weniger problematisch wahrnimmt, als wir das im Westen tun.
Wie groß der Einfluss ist, den Katar tatsächlich auf die Taliban hat, ist auch für enge Beobachter schwer zu beurteilen. Kein Land hat die Taliban bislang als Regierung Afghanistans anerkannt. Auch Katar nicht. Der Golfexperte Simon Henderson vom Washington Institute ist sich sicher, dass das zu Spannungen in den Beziehungen führe. Aber nicht nur das.
Auch die Vereinigten Arabischen Emirate haben daran gearbeitet, Beziehungen mit den Taliban in Afghanistan aufzubauen. Und Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate sind Nachbarn, aber auch politische Rivalen.
Das dürfte Katar ganz und gar nicht gefallen, wenn das Alleinstellungsmerkmal bedroht wird. Doch die Taliban halten sich an ihre Worte und Ankündigungen, die sie bereits kurz nach der Machtübernahme verkündet haben, und arbeiten weiterhin an guten Beziehungen zu vielen Ländern.
Die Taliban will gute Beziehungen zu möglichst vielen Ländern aufbauen. Das kleine Emirat Katar, das fungiert als Vermittler, vor allem in Richtung der westlichen Staaten. Ich spreche immer noch mit Thomas Ruttig, Afghanistan-Experte und Mitbegründer des unabhängigen Thinktanks Afghanistan Analyst Network. Herr Ruttig, Ende Juni diesen Jahres, da gab es ja eine weitere Konferenz der Vereinten Nationen zu Afghanistan in Katars Hauptstadt Doha. Die dritte dieser Art, eingeladen waren auch Taliban-Vertreter und diesmal war auch das erste Mal, dass Taliban-Vertreter teilgenommen haben. Mit welchem Ergebnis kann man denn dieses Treffen jetzt verbuchen?
Ja, da gibt es natürlich mehrere Ebenen. Man muss die Interessen der verschiedenen Seiten da auseinanderhalten. Die UNO, die ja weiterhin mit einer politischen Mission seit der ganzen Konfliktgeschichte der letzten 20 Jahre, also eigentlich waren es ja sogar 40 Jahre, in Afghanistan präsent waren, versucht immer wieder, sich mit dem Taliban-Regime ins Benehmen zu setzen, ohne das zu einer Anerkennung werden zu lassen. Auch der UN-Sitz Afghanistans ist nicht an die Taliban übergeben worden, aber gleichzeitig Geschäftsbeziehungen auch natürlich für eigenes Personal dort in Afghanistan herzustellen, weil Afghanistan wird natürlich unter den Taliban sehr viel stärker von einer ökonomischen Krise betroffen, sehr viel stärker als unter den Vorgängerregierungen von einer humanitären Krise. Und Afghanistan gehört auch zu den Ländern, die jetzt schon und vor allem auch perspektivisch am stärksten vom Klimawandel betroffen werden. Da ist es einfach wichtig und dieses Interesse oder dieses Anliegen verfolgt die UNO mit den Taliban, da über Sachfragen sich ins Benehmen zu setzen. Es ist jetzt ein viertes Treffen in Doha geplant. Diese Treffen finden auf der Ebene der Afghanistan-Sondergesandten der verschiedenen Regierungen statt. Also westliche Länder sind dort, unter anderem auch Deutschland, die EU, aber auch die genannten Länder im arabischen Raum in der Region um Afghanistan, die dann versuchen, mit den Taliban dort zu reden. Und dieses vierte Treffen im Herbst, noch nicht genau terminiert, wird sich konkret um Fragen des Klimawandels bewegen. Das ist wichtig, weil man gleichzeitig natürlich auch versucht, und da sind die westlichen Länder relativ stark dabei, die Taliban zu bewegen, von der frauenfeindlichen und menschenrechtsfeindlichen Politik abzubringen, die Wirkung gerade für die afghanische Bevölkerung da zu lindern. Das ist diplomatische Kernarbeit. Das wird sehr, sehr lange dauern, da die Taliban sich auch in ihrem Sieg über die westliche Koalition, der dann 2021 letztendlich eingetreten ist durch den bedingungslosen Abzug der Truppen. Sie haben sich in diesen Siegesmut irgendwie eingerichtet und lassen sich von niemanden reinreden. Das ist, was sie auch öffentlich immer wieder erklären. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch bestimmte Kontakte von der UN in Afghanistan, auch über Afghanistan hinaus, über bestimmte humanitäre, wirtschaftliche Dinge zu reden. Unter anderem auch die eingefrorenen Auslandsguthaben der afghanischen Regierung, die Taliban für sich beanspruchen. Die Taliban wollen aus ihrer Isolation heraus. Also sie wollen voll anerkannt werden. Sie wollen natürlich auch den UN-Sitz Afghanistans. Aber da stehen die Bedingungen, die bis jetzt sowohl von den westlichen Staaten als auch von den nicht-demokratischen Staaten wie Russland und China hochgehalten werden, dass in Afghanistan eine inklusive Regierung gebildet werden soll, die eben nicht nur aus Taliban besteht, wo auch Frauen dran beteiligt werden sollen, und dass eben die frauenfeindliche Politik zumindest in einigen Gebieten deutlich verbessert werden muss.
Und wie sieht es aus mit den westlichen Staaten? Was ist das Ziel? Erhofft man sich doch noch irgendwann vielleicht einen Umsturz der Taliban-Regierung oder wird man in Zukunft ja mit den Taliban kooperieren und Beziehungen eingehen?
Also alle wichtigen westlichen Staaten, von den USA, angefangen Großbritannien, auch die EU, haben gesagt, sie wollen nach den 40 Jahren interner, zum Teil internationalisierter Kriege in Afghanistan nicht wieder auf einen bewaffneten Regimeumsturz in Afghanistan hinarbeiten. Ich halte das persönlich auch für realistisch, da es keine wirklichen Gegenkräfte zu den Taliban gibt, die in der Lage wären, auch entfernt nur in der Lage wären, sie tatsächlich zu stürzen. Das heißt natürlich gleichzeitig auch nicht, dass das Taliban-Regime von einer großen Mehrheit der afghanischen Bevölkerung getragen oder gar unterstützt wird. Es gibt bestimmte Teile der afghanischen Bevölkerung, die jetzt einfach nur froh sind, dass die Taliban diesen Krieg beendet haben und die westlichen Truppen abgezogen sind und möglicherweise wieder Ruhe im Land einkehren kann. Aber die Opposition, die von einigen Kräften im Westen, da gibt es Abgeordnete im US-Kongress, da gibt es in Österreich ein Institut, das Oppositionskonferenzen ausrichtet und versucht, die dabei zu unterstützen, eine Einheit herzustellen zwischen zivilen und bewaffneten Kräften. Es gibt nach wie vor kleine bewaffnete Gruppen, die immer wieder Anschläge in Afghanistan organisieren und sich bei diesen Anschlägen jetzt auch nicht in ihrer Methodik sehr von dem unterscheiden, was die Taliban über zwei Jahrzehnte gemacht haben. Allerdings ist das Ausmaß dieser Anschläge bei weitem nicht mit dem zu vergleichen, was die Taliban über viele Jahre angerichtet haben. Der Westen hält also bewusst Kontakte zu den Taliban auf Arbeitsebene. Einige westliche Staaten haben nach wie vor Botschafter für Afghanistan, die aber nicht in Afghanistan residieren, ab und zu mal hinfahren. Und man versucht dann eben den Standort Doha, Katar, zu nutzen, über diesen Standort mit den Taliban im Gespräch zu bleiben.
Ganz konträr jetzt zu dem Wunsch der Taliban, von Staaten anerkannt zu werden und eine gute außendiplomatische Beziehungen zu führen, steht jetzt die Meldung, die diese Woche kam, dass die Taliban künftig ja Pässe und Visa in vielen afghanischen Vertretungen in westlichen Ländern und beziehungsweise die da ausgestellt wurden, nicht mehr anerkennen zu wollen, nicht mehr akzeptieren zu wollen. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ein sehr möglicherweise folgenreicher Schritt. Alle Länder, alle Regierungen, alle Regimes und damit auch die Taliban, die irgendwo herrschen, und die Taliban tun das ja, die UN spricht von den de facto Autoritäten, wenn auch nicht international anerkannt, versuchen natürlich auch die Kontrolle über ihre Auslandsvertretungen zu erhalten. Und während der Vorgängerregierung gab es natürlich sehr viele Botschaften, auch in den westlichen Ländern, aber auch jenseits der westlichen Länder, wo bis heute teilweise noch das Personal arbeitet und die Geschäftstätigkeiten dieser Vertretung weiterführt, die von der Vorgängerregierung eingesetzt worden sind. Das wurde von den Gastgeberländern auch in Deutschland oder wird das bisher geduldet, da man ja auch ausländerrechtlich bestimmte Dinge nötig hat, dass halt Menschen aus Afghanistan, die in diesen Ländern leben, ihre Pässe verlängern müssen, andere Dinge zu klären haben, Beglaubigungen und sowas zu machen. Und die Taliban versuchen jetzt da einen Strich drunter zu ziehen. Die Frage ist, ob die Gastgeberländer dort mitmachen. Und es könnte sein, dass sich da auch eine gespaltene internationale Reaktion darauf entwickelt, dass der Westen versucht, die bisher funktionierenden Botschaften weiter am Laufen zu halten, auch aus innen- und asylpolitischen Gründen, während möglicherweise Länder in der Region, im arabischen Raum, in Südostasien, Indonesien ist auch relativ stark mit den Taliban in Kontakt, da den Taliban möglicherweise folgen werden. Also wenn das durchgesetzt wird, macht es schwieriger für Menschen aus Afghanistan, die nicht in Afghanistan leben, wieder ihr Land zu besuchen. Es gibt ja nicht nur Flüchtlinge und Asylbewerberinnen und so weiter, sondern auch Leute, die relativ regulär in anderen Ländern leben und durchaus die Möglichkeit haben, ihr Heimatland zu besuchen. Wenn deren Pässe oder Visa dann nicht mehr anerkannt werden von den Taliban, kann es für sie natürlich zu Schwierigkeiten kommen. Und es könnte auch die Praxis erschweren, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von der UNO, von Nichtregierungsorganisationen, die weiter in Afghanistan tätig sind. Gibt es auch in Deutschland eine ganze Menge Journalistinnen und Journalisten, nicht mehr so leicht an Visa kommen. Und das jetzt direkt dann über Taliban-Vertretungen, die es ja in einigen Ländern gibt, wie wir besprochen haben, regeln müssen. Und die Taliban sind da durchaus sehr viel restriktiver geworden über die letzten Monate, man kann vielleicht sagen über das letzte Jahr oder anderthalb Jahre, sodass dann natürlich auch das, was man aus Afghanistan erfährt, mangels Journalistinnen, die da einreisen dürfen, dann einfach der Deckel auf Afghanistan noch stärker runterfällt und man kaum noch mitkriegt, was dort im Land wirklich passiert.
Sagt Thomas Ruttig, Afghanistan-Experte und Mitbegründer des unabhängigen Thinktanks Afghanistan Analyst Network. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Das war es für diese Weltzeit. Wenn ihr mehr über die aktuelle Lage in Afghanistan wissen wollt, dann scrollt doch gern ein paar Weltzeitfolgen zurück. Da haben wir nämlich über die Bildung in Afghanistan berichtet, die für Mädchen und Frauen nämlich kaum noch möglich ist. Tschüss, bis dahin. Ich bin Jana Adu. Macht's gut.